Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück beim Dark Crimes Podcast. Der heutige Fall wurde von einigen von euch gewünscht. Euer Wunsch ist mir Befehl. Somit erzähle ich euch heute die Geschichte von Anna Abulaban. Podcast. Am 21. Oktober 2021 verbrachte Anna Abulaban Zeit mit ihrem guten Freund, dem 29-jährigen Rayburn, in ihrer Wohnung in einem Hochhaus in San Diego. Ohne dass sie es wusste, hatte Annas Noch-Ehemann Ali Abulaban einen Weg gefunden, die Geschehnisse in der Wohnung abhören zu können, auch wenn er bereits ausgezogen war. Anna hatte ihn wenige Tage zuvor gebeten, aus der gemeinsamen Wohnung auszuziehen. Als Ali nun also Rayburn, genannt Ray, und seine Frau reden hörte, wie sie lachten, während Musik im Hintergrund lief, eilte er zum Haus und verschaffte sich Zutritt zu der Wohnung. Um 15.10 Uhr rief Ali die Polizei an und berichtete, dass seine Frau Anna und ihr Freund Ray erschossen worden seien. Der Disponent drängte ihn, am Tatort zu bleiben, aber Ali ging, bevor die Polizei am Tatort ankam. Bevor wir uns nun weiter mit den Ereignissen an jenem Tag beschäftigen, erzähle ich euch ein bisschen mehr über Anna. Anna Abulaban wurde 1993 in Okinawa, Japan, geboren. Es sind nicht sehr viele Informationen über Annas Leben bekannt. Soweit ich weiß, war Anna die Tochter einer Militärfamilie, welche in Japan stationiert war. Ob sie dort oder in den USA aufgewachsen ist, da widersprechen sich die Berichte. Wir wissen jedoch, dass Anna im Jahr 2014 ihren späteren Ehemann Ali kennenlernte, als dieser selbst Militärangehöriger und am selben Ort stationiert war wie Annas Familie. Die beiden wurden schnell ein Paar. Sie zogen später zusammen nach Virginia, nachdem Ali wegen eines Vorfalls in einer Bar aus dem Militärdienst entlassen wurde. In der Bar soll Ali sich mit Anna und anderen Gästen gestritten haben. Ich nehme an, dass er handgreiflich geworden ist, wenn dieser Zwischenfall zu seiner Entlassung führte. In Virginia bauten sich die beiden ein gemeinsames Leben auf und das Glück schien perfekt, als ihre kleine Tochter zur Welt kam. Anna arbeitete nach ihrem Studium im Quality Management einer Firma. Dieser Arbeit ging sie auch in Virginia nach, während sie gleichzeitig ihre Social Media Präsenz aufbaute, für die sie später bekannt sein würde. Es ist unklar, wann es in der Ehe zu kriseln begann. Nachdem das Paar im Januar 2021 von Virginia nach San Diego zog, weil Anna näher bei ihren Nächsten sein wollte, begannen die Probleme in der Ehe auszuufern. Zwischen Juli 2021 bis zum Zeitpunkt der Morde im Oktober verzeichnete die Polizei in San Diego 9 Anrufe und darauffolgende Hausbesuche bei den Abulabans. Jedes Mal war häusliche Gewalt seitens Ali der Grund für den Notruf. Eine Nachbarin erzählte später, Anna sei eines Nachts mit ihrer Tochter vor der Tür der Nachbarin gestanden und hat darum gebeten, das Telefon benutzen zu können, um die Polizei zu rufen, da Ali ihr gegenüber handgreiflich geworden war. Leider ist es bis heute vielerorts noch so, dass die Polizei in meinen Augen nicht genügend geschult wird, um solche Situationen richtig einschätzen zu können. Somit geschieht oftmals nichts, obwohl bereits mehrfach die Polizei gerufen wurde. Wir sehen das immer und immer wieder. Es macht gerne mal den Eindruck, als wäre auch heute noch das veraltete Denkmuster so nach dem Motto, was hinter verschlossenen Türen geschieht, geht uns nichts an, auch weiterhin verbreitet und immer noch mehr verbreitet, als einem lieb ist. Immerhin wird mittlerweile seitens der Polizei gerne die Taktik der räumlichen Trennung angewandt. Das heißt, dass die diensthabenden Polizisten dafür sorgen, dass sich das streitende Paar für eine Nacht räumlich trennt und die auswärts schlafende Person erst wieder nach Hause zurückkehren darf, wenn sich beide Parteien beruhigt haben. Was sicherlich zur Entschärfung der akuten Lage beiträgt, ist bei richtigen DV-Situationen nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wer wissen will und wer es noch nicht weiß, was DV heißt, ich werde das jeweils in den Kommentaren ausführen. Hier müsste die Polizei meiner Meinung nach weiter eingreifen, insbesondere wenn bereits mehrere Einsätze aus demselben Grund erfolgt sind. Aber was weiß ich schon, ich bin nur eine kleine Podcasterin und schweife mal wieder vom Thema ab. In diesem Sinne zurück zum Fall. Nicht nur Anna, sondern auch ihr Mann Ali fühlten sich in der Social-Media-Welt wohl. Ali ist heutzutage vor allem durch TikTok bekannt. Dort postete er regelmäßig Videos, in denen er Imitationen zum Besten gab. Schnell stiegen seine Followerzahlen und mit fast 1 Million Abonnenten gehörte er im Oktober 2021 zu den erfolgreicheren Content-Creatoren. Auf ihren Social-Media-Plattformen posteten die beiden auch regelmäßig Videos und Fotos über ihr Leben. Dabei sticht vor allem ein Video ins Auge, in dem man die beiden Händchen haltend tanzen sieht, mit der Überschrift «Wenn deine Beziehung dramafrei ist». Was damals für viele Likes und sicherlich auch Neid sorgte, ist heute ein weiteres Zeichen dafür, dass man Social-Media-Content selten zu 100% ernst nehmen sollte. Ich persönlich muss immer wieder schmunzeln, wenn die Leute online total entsetzt reagieren, wenn wieder mal etwas Schlimmes geschehen ist und man ein Social-Media-Profil vorfindet, welches in Anführungszeichen perfekt aussieht. Es sollte nach so vielen Jahren Social Media mittlerweile klar sein, dass niemand die schlechten Dinge online postet. Okay, fast niemand. Insbesondere jene, die mit ihren Profilen Geld verdienen, werden sich davor hüten, die negativen Aspekte in ihrem Leben auf diesen Plattformen preiszugeben oder gar breitzutreten. Was Menschen wie du und ich schon nicht tun, tun jene, die damit sehr, sehr viel Geld verdienen, ganz sicher nicht. Wie auch immer, die Ehe begann spätestens nach dem Umzug zu bröckeln. Annas Freunde und auch Verwandte von Ali erzählten später, Ali hätte große Probleme damit gehabt, dass Anna anfing, blöd gesagt, ihr Leben zu leben. Jetzt, wo sie wieder in der Nähe ihrer Freunde wohnte, ging Anna öfters aus, verabredete sich zum Essen oder genoss Abende zusammen unterwegs mit ihren Mädels. Was für eine 28-Jährige ganz normal zu sein scheint, war für Ali mehr als nur ein Dorn im Auge. Alis Verwandte beschrieben ihn als eifersüchtig und kontrollierend. Ob die Freunde und Verwandten auch von den Handgreiflichkeiten in der Ehe wussten, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Zumindest anfangs schien Anna diesen Aspekt ihrer Ehe für sich behalten zu haben. Als die Auseinandersetzungen mit Ali jedoch immer schlimmer wurden, beschloss Anna, sich von Ali zu trennen. Insbesondere ein Vorfall ein paar Wochen vor den Morden brachte das Fass für Anna zum Überlaufen. 5 Wochen vor den Morden zog sie mit der gemeinsamen 5-jährigen Tochter aus der Wohnung aus. Nachdem sie ein paar Tage bei Verwandten verbracht hatte, entschloss sie sich jedoch doch wieder in die Wohnung einzuziehen. Es ist unklar, ob Ali sie nochmal zur Rückkehr überredet hat oder ob sie einfach nur in ihr Zuhause zurückkehren wollte. Wie auch immer, am 18. Oktober 2021, 3 Tage vor den Morden, bat sie Ali, aus der gemeinsamen Wohnung auszuziehen. Ali willigte scheinbar ein, packte seine Sachen und zog aus. Für Anna war die Ehe ganz offensichtlich vorbei. Sie hatte bereits den Scheidungsantrag in die Wege geleitet. Zudem gibt es Berichte darüber, dass sie zum Zeitpunkt der Morde bereits eine einstweilige Verfügung gegen ihren Noch-Ehemann beantragt hatte oder zumindest im Begriff war, diesen Antrag zu stellen. Das lässt nur erahnen, was hier hinter verschlossenen Türen los gewesen sein muss. Nachdem Ali ausgezogen war, konnte er ganz offensichtlich nicht wahrhaben, dass seine Frau sich von ihm getrennt hatte. Seine Eifersucht und sein Kontrollwahn waren zu groß, dass er doch tatsächlich kurzerhand eine Spy-App auf dem Tablet seiner Tochter installierte. Über diese App konnte er Gespräche in der Wohnung abhören und war somit immer bestens darüber informiert, was in der Wohnung seiner Noch-Ehefrau vor sich ging. Genau durch diese App hörte er am 21. Oktober 2021, dass ein Mann in Annas Wohnung zu sein schien. Dabei handelte es sich um Ray, einen Freund der 28-jährigen Mutter Anna. Die beiden unterhielten sich, lachten und hörten Musik. Ali, welcher den beiden unbemerkt über die App zuhörte, schäumte förmlich vor Wut. Soweit wir wissen, war Ray nur ein guter Freund von Anna. Aber selbst wenn die beiden miteinander anbändelten, Anna hatte sich von Ali getrennt. Was sie jetzt tat, war ihre Angelegenheit und hatte nichts mehr mit Ali zu tun. Und das ist für mich vor allem ein ganz wichtiger Punkt, den ich hier nochmal eindrücklich sagen will. Anna hatte sich von Ali getrennt. Es ist erschreckend, wie viele Kommentare man online lesen kann, in denen vor allem Männer schreiben, Anna habe das bekommen, was sie verdient hatte. Von wegen, das kommt davon, wenn man seinen Mann betrügt, etc. pp. Mal ganz abgesehen davon, dass Betrug kein Grund für einen Mord ist oder für einen Doppelmord sogar, Anna hat in diesem Fall wirklich nichts falsch gemacht. Ali ertrug es nicht, dass Anna Männerbesuch hatte. Er stieg in sein Auto und eilte zur Wohnung. Mit einer Kopie des Wohnungsschlüssels verschaffte er sich Zugang zur Wohnung. Als er reinkam, fand er angeblich Anna und Ray küssend auf der Couch vor. Was als nächstes geschah, ist nicht restlos geklärt, aber wir wissen, dass Ali um 15.10 Uhr die Polizei anrief und zwei tote Personen meldete, Anna und Ray. Als die Polizei und Ersthelfer in der Wohnung ankamen, war Ali verschwunden. Die Beamten fanden Anna und Ray im Wohnzimmer, beide waren tot. Annas Freund Ray wurde durch drei Kugeln getroffen, in den Nacken, in die Wange und in den Hinterkopf. Anna, die Frau, die Ali zu lieben beteuert, hatte eine einzige Schusswunde am Kopf. Es scheint fast so, als hätte er sie regelrecht hingerichtet. Ich kann es nicht oft genug wiederholen, und das bei einer Frau, die er bis heute die Liebe seines Lebens nennt und die ihm eine Tochter geschenkt hat. Nachdem Ali die Wohnung verlassen hatte, fuhr er zur Schule und holte seine Tochter ab. Er selbst behauptete später, dass er sie in Sicherheit bringen wollte. Sie in Sicherheit bringen vor was oder vor wem? Die einzige Gefahr, die es an diesem Tag gab, war er selbst. Als er auf dem Highway von Polizisten angehalten und festgenommen wurde, hatte er immer noch die Waffe im Auto. Es bleibt Spekulation, was er wirklich vorhatte. Ali sagte später, er habe seine Frau Anna und dessen Freund tot in der Wohnung gefunden und sein erster Instinkt sei gewesen, seine Tochter in Sicherheit zu bringen. Mir kommt diese Aussage fast so vor, als hätte Ali seine Tony Montana-Besessenheit als Vorbild genommen, um zu behaupten, dass irgendwelche Menschen ihn und seine Familie tot sehen wollten, weil er auf TikTok berühmt war. Nach Alis Verhaftung wurde er unter anderem wegen illegalem Waffenbesitz und zweifachen Mordes angeklagt. Ali, wie soll es auch anders sein, plädierte auf nicht schuldig. Und das, obwohl die Beweislast noch vor dem Start des Gerichtsprozesses überwältigend zu sein scheint. Nicht zuletzt, weil er während seiner U-Haft ein Interview mit einem amerikanischen TV-Sender führte. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob sein Anwalt keine Ahnung von seiner Arbeit hat oder schlichtweg nicht darüber informiert wurde, bevor es bereits zu spät war. Fakt ist, jeder Verteidiger, der während des Jurastudiums auch nur das Minimum an Aufnahmefähigkeit besaß und ein Minimum an Menschenverstand besitzt, der weiß, dass dieses Interview das Dümmste war, das Ali Abulaban hätte tun können. Ich habe das Interview plus minus übersetzt und werde dieses separat zur Folge auf YouTube hochladen. Für jene, die das Interview ohne deutschen Untertitel sehen wollen, setze ich den Link zum Originalvideo in die Beschreibung dieser Folge und in die Beschreibung des übersetzten Videos. Ich empfehle sehr, dieses Interview anzusehen. Sein Verhalten und seine Aussagen sprechen meiner Meinung nach Bände, aber ihr könnt euch so selbst ein Bild von ihm machen. Hier ein kleiner Vorgeschmack und ein Zitat von Ali aus dem Interview. Zitat: Zu sehen, wie er meint damit Ray, sie auf meiner Couch mit seinen Füßen unter meinem Tisch meine Frau küsst, mein Geld, meine Wohnung, mein Leben, in dem Haus, wo meine Tochter schläft, mit meinen Möbeln, die ich ausgewählt habe. Was erwartest du da von einem Mann? Nichts? Und das, meine lieben Damen und Herren, ist Ali Abulaban, wie er leibt und lebt. Über Annas Freund Ray ist leider nicht sehr viel veröffentlicht worden, zumindest habe ich nicht viel über ihn gefunden. Ich habe jedoch ein Zitat von seiner Familie gefunden, das ich euch vorlesen möchte. Seine Familie sagt über ihn: Er war ein erstaunlicher Bruder, Sohn, Neffe und Freund, der alle Leben um ihn herum berührte. Ray widmete sein Leben der Aufgabe, seine Familie immer an die erste Stelle zu setzen. In vielerlei Hinsicht war er der Klebstoff für seine Familie und streckte immer die Hand nach der Familie aus, um alle näher zueinander zu bringen. Er war ein treuer Freund, auf den man sich immer verlassen konnte und der in Zeiten der Not immer für alle da war. Ray hat mit seiner Liebe und seinen Taten einen Einfluss auf so viele Leben ausgeübt. Wie gesagt, über Ray gibt es leider nicht sehr viel Informationen. Aber mir ist aufgefallen, dass in den meisten Folgen oder in den meisten Interviews oder Dokumentationen über diesen Fall nur sehr selten von Ray gesprochen wird. Deshalb wollte ich zumindest das Zitat über ihn einfügen. Das Interessanteste an Ali ist die Tatsache, dass sich seine Geschichte selbst widerspricht. Zuerst erklärt er in dem Interview, dass Anna und Ray, als er in die Wohnung kam, am Leben waren und sich auf der Couch küssten. Er erklärt, dass für ihn danach alles verschwommen war. Später jedoch im selben Interview behauptet er dann, dass sie bereits tot waren, als er ankam. Wieso ist er dann vom Tatort geflohen, nachdem er die Polizei informiert hatte, wenn er sie wirklich tot auffand? Es scheint, dass die wahrscheinlichste Geschichte ist, dass Ali in die Wohnung gefahren ist und Ray und Anna dabei erwischt haben könnte, wie sie sich küssten und dann schlichtweg einfach durchgedreht ist. Ich habe die Vermutung, dass er seine Tochter nicht geholt hat, um sie zu beschützen, sondern entweder um mit ihr zu fliehen oder etwas Schlimmeres mit ihr, um mit sich selber zu machen. Die Staatsanwaltschaft erklärte auch, dass Ali selbst seiner Mutter das Verbrechen gestanden hat. Aber davon will Ali nichts wissen. Er sagt, dies sei eine Lüge. Ich habe keine Informationen darüber gefunden, wann dieses angebliche Geständnis stattgefunden hat. Wenn es war, nachdem er verhaftet wurde und er seine Mutter aus dem Gefängnis heraus angerufen hat, dann könnten diese Aufzeichnungen dieses Telefonats vor Gericht verwendet werden. Der Prozess wird es zeigen. In der Anhörung vor Gericht zeigte sich Ali wieder von seiner besten Seite. Als ein Polizist sein Statement abgab und etwas sagte, was Ali ganz und gar nicht gefiel, flippte Ali wieder aus. Der Richter musste ihn in dieser Anhörung mehrfach daran erinnern, dass er ihn aus dem Gerichtssaal verweist, wenn er sich nicht zu benehmen weiß. Es scheint so, als habe Ali Abulaban ein massives Aggressionsproblem. Die Tatsache, dass er bis jetzt weder im Interview noch bei der Anhörung vor Gericht keinen Hauch von Reue oder Mitgefühl für die Hinterbliebenen zeigte, ist für mich einfach unglaublich. Er beteuert ständig, wie sehr er Anna geliebt habe und dass sie die Liebe seines Lebens war. Gleichzeitig ist er unfähig, Eigenverantwortung zu übernehmen, seine eigenen Fehler in der Ehe einzugestehen. Alle anderen sind schuld. Annas Freunde, San Diego, Ray, Anna selbst, alle, nur nicht er. Statt zumindest Reue und Schmerz über den Verlust seiner sogenannten großen Liebe zu zeigen, sieht man einen Mann, der nur über sich redet. Seine TikTok-Karriere, sein amerikanischer Traum, seine Wohnung, seine Möbel, seine Tochter. Dass er seine Karriere vermisst und es vermisst, Videos zu machen. Ali selbst behauptet, der Umzug von Virginia nach San Diego sei der Untergang seiner Ehe gewesen. Selbstverständlich, wer kennt das nicht, der böse Umzug, welcher sich einfach in eine Beziehung einmischt und diese von innen heraus zerstört. Wer hier neu dabei ist, das war Sarkasmus. Über Anna redet er fast nicht und wenn, dann nur in einer Form, die erahnen lässt, wie er Anna gesehen hat, als seinen Besitz. Er redet nicht einmal über Rays Tod. Es geht nur darum, wie alles sein Leben beeinflusst hat, wie sehr er leidet und wie sein Leben kaputt gemacht wurde. Zitat: Ich bin der Verlierer hier. Unrecht hat er damit ja nicht. Ein größerer Loser kann es wohl kaum geben. Mittlerweile weiß man auch, dass Ali gerne weißes Pulver geschnupft hat. Ich könnte wetten, dass seine Verteidigung dies in die Verteidigungsstrategie aufnehmen will. Die bösen Substanzen sind schuld, dass Ali kaltblütig zwei Menschen ermordet hat. Sicher doch, und ich bin der Weihnachtsmann. Da Ali auf nicht schuldig plädiert hat, wird es zu einem Gerichtsprozess mit Jury kommen. Sofern er bis dahin keinen Deal mit der Staatsanwaltschaft eingeht. Ich bezweifle das jedoch stark. Ali ist sich keiner Schuld bewusst. Ich denke nicht, dass er etwas gestehen wird, was er laut eigener Aussage selbst nicht getan hat. Der Gerichtsprozess gegen den 29-jährigen TikTok-Creator ist auf September 2022 gesetzt. Sofern dieser Prozess in irgendeiner Weise übertragen wird, werde ich diesen schauen und für euch zusammenfassen. Eine Kaution lehnte die Richterin übrigens in der Anhörung ab. Zudem hat Ali ein striktes Kontaktverbot zu seiner Tochter, welche im Moment von Familienmitgliedern betreut wird. Neben ihrer Mutter Anna und deren Freund Ray ist sie, die kleine Tochter, eine weitere leidtragende Person in dieser ganzen Tragödie. Sie verlor nicht nur die Mutter, sondern wird später auch erfahren müssen, dass ihre Mutter durch die Hand ihres eigenen Vaters starb und er deshalb hinter Gittern sitzt. Ray wurde in seine Heimat Mexiko zurückgebracht, wo er in seinem Heimatort begraben wurde. Ich verzichte übrigens in dieser Folge absichtlich auf den Ausdruck TikTok-Star, weil ich nicht finde, dass Ali dieser Titel überhaupt verdient hat, nach dem, was er getan hat. Wieder einmal mehr zeigt uns diese Folge die Abgründe der Menschheit. Zurück bleiben eine kleine Tochter, die Mutter und Vater verloren hat, und zwei Familien, die gebrochen sind durch die Trauer, die ein Mann aus Eifersucht und Selbstsüchtigkeit verursacht hat. Das war die Geschichte von Anna Abulaban und ihrem Freund Ray. Ich freue mich auf eure Gedanken zu diesem Fall in den Kommentaren und wenn ihr keine Folge mehr verpassen möchtet, abonniert den Podcast in eurer App und oder auf YouTube. Ebenso freue ich mich wie immer über einen Daumen hoch auf YouTube oder eine Bewertung in eurer Podcast-App. Ihr findet mich außerdem auf Instagram und Facebook unter Dark Crimes Podcast, wo ich Bilder zu den Fällen poste und euch mit allem rund um True Crime versorge. In diesem Sinne bedanke ich mich für eure Zeit und wünsche euch eine gute Woche. Wir hören uns bald wieder. Und bis dahin denkt daran wie immer, bleibt sicher, bleibt achtsam und schaut nicht weg.